Also ich habe in Innsbruck Sprachwissenschaft und Philosophie studiert, da habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben 4 Kinder im Alter von 5 bis 14. Wir wohnen jetzt zurzeit in Oberösterreich und ich habe 3 Jobs. Ich bin Hausmann, dann arbeite ich in einer Freikirche mit und dann habe ich im September neu angefangen, bei einem Verein mitzuarbeiten, der heißt Begründet Glauben, weil wir überzeugt davon sind, dass man beim Herrn Jesus nicht unser Gehirn ausschalten müssen, um ihm nachzufolgen, sondern dass er möchte, dass wir ihn auch mit unserem Verstand lieben. Und wir laden niemanden ein, einfach blind dem Jesus nachzufolgen, sondern wir bieten Gründe an, warum das zuverlässig und vertrauenswürdig ist, Jesus nachzufolgen. Leben ist Leiden, da habe ich ein Fragezeichen dahinter gemacht. Überhaupt nicht, weil ich das Leben auf der Welt kleinreden will. Überhaupt nicht. Aber Leben ist eben auch Lieben und Lachen und Feiern und Freude und Hoffen. Leben ist Leiden, nichts weiter. Ich glaube, Jesus Christus hätte diesen Satz nicht unterschreiben können. Er hat immerhin als erstes Wunder 600 Liter Wein gemacht. Gott stellt sich uns da vor als ein Gott in Feierlaune. Also nur Leiden, das hätte Jesus wahrscheinlich nicht unterschrieben. Wo kommt das dann her? Der Buddhismus lehrt das. Leben ist Leiden ist der erste Satz des Buddhismus. Es gibt 4 Grundüberzeugungen und der erste ist Leben ist Leiden. Und dann sagt der Buddhismus weiter, das Leiden entsteht eben dadurch, dass wir an Dingen und Personen hängen, dass wir Beziehungen haben, dass wir Sachen haben wollen. Und die Lösung, um das Leiden loszuwerden auf der Welt, ist einfach, man muss aufhören mit dem Begehren, mit den Beziehungen. Und dann gibt es ein 8-Punkte-Therapieprogramm, um aufzuhören mit den Beziehungen, mit dem Anhaften an der Welt, mit dem Begehren. Und dann irgendwann mal erreicht man das Ziel, dass man sich auflöst. Nirvana, das bedeutet ja, das ist ja, wenn der Rauch von einer Kerze so auseinanderweht. Wörtlich übersetzt heißt es auseinanderwehen. Und nichts könnte weiter davon entfernt sein, was die Bibel über Gott uns sagt. Nichts. Das ist genau fast hundertprozentig das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Die hat ein völlig anderes Bild auf die Wirklichkeit. Leben ist Beziehung, laut Gott. Und es fängt alles mit dieser unendlichen, fantastischen Beziehung an zwischen Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Also wenn wir Christen sagen, Gott ist Liebe, dann ist es nicht so, dass er lange Zeit einsam war und dann Menschen gemacht hat, die er lieben kann endlich. Da war er ja nicht Liebe, sondern das wäre dann eine spätere Erfindung gewesen. Gott ist Liebe, weil er immer geliebt hat. Gott ist eine liebevolle Beziehung. Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Geist. Leben ist Beziehung. Beziehung ist nicht das Problem. Was ist dann das Problem auf dieser Welt? Nicht die Beziehungen, sondern die zerstörten Beziehungen sind das Problem. Ich gebe euch jetzt einen Mini-Kurs oder Mini-Zusammenfassung viel zu schnell, was die Bibel sagt auf die Frage, warum gibt es Leid überhaupt auf der Welt? Das geht ganz, ganz schnell. Warum gibt es Leid? Ja, erstens, Gott hat den Menschen als Höhepunkt seiner guten Schöpfung geschaffen. Gott ist aber der gute Schöpfer, der gute Töpfer, der Menschen gemacht hat, dass sie seine Liebe empfangen und in seiner Liebe aufblühen und ewig leben. Der Mensch hat sich aber dagegen aufgelehnt. Er hat rebelliert gegen Gott. Das war der Putsch, die Zielverfehlung. Da ist was zerbrochen. Und dann hat der Mensch versucht, alles zu vertuschen. Und so auf diese Art ist nicht nur die Beziehung zu Gott zerbrochen, sondern auch die Beziehung zur Welt, zu mir selbst, zu anderen Menschen. Und deswegen leben wir in einer kaputten Welt als zerbrochene Wesen. Deswegen gibt es Leid auf der Welt. Das ist jetzt viel zu kurz gewesen. Aber wir fragen uns natürlich, und was tut jetzt Gott da dagegen? Was macht Gott? Warum schnippt er nicht einfach mit dem Finger und das ganze Böse, das ganze Leid ist weg? Ja, das wäre auch das Ende von uns Menschen, wenn er so mit dem Finger schnipsen würde. Ich finde das toll, ich habe ein Zitat bei Solzhenitsyn gelesen, dem russischen Nobelpreisträger, der hat im sowjetischen Konzentrationslager als Opfer, er war im Gulag und dort hat er erkannt, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, der geht durch das Herz eines jeden Menschen. Wir können nicht da einen Strich zeichnen auf dem Boden, richtig gezeichnet natürlich, weil wir sind alle auf der richtigen Seite und da drüben sind die Bösen und da sind die guten Menschen. Na, dieser Strich geht da durch. Und wenn Gott jetzt so macht und alles Böse weg ist, was passiert dann mit mir? Das wäre mein Ende. Ich kann nicht als halber Mensch weiterleben. Deswegen hat Gott einen anderen Plan gehabt. Er macht einen Ausweg. Er arbeitet an einem globalen Projekt quer durch die Menschheitsgeschichte, ein Projekt der Herzgesundheit. Und er kommt selbst in die Welt. Er stirbt am Kreuz für unsere Rebellion und für die bösen Folgen daraus. Und dann steht er vom Tod wieder auf. Sein Kreuz ist für uns das Sprungbrett in Gottes Lebendigkeit. Er macht den Weg zu Gott wieder frei. Er reißt ein Jesus-großes Loch in den Tod hinein. Und wer da einsteigt, bei dem macht er eine Herztherapie. Ein Therapieprogramm für die kaputten Gedanken, für den verdrehten Willen, für die falschen Gefühle in mir. Er verändert Menschen dann. Zum Beispiel verändert er Menschen wie Kim Fook. Kim Fook ist dieses Mädchen von diesem schrecklichen Bild vom Vietnamkrieg. Sie ist mit Napalm bombardiert worden. Die Ärzte haben ihr keine Chance auf Überleben gegeben. Sie ist 14 Mal operiert worden. Und dann ist sie vom Regime als Propagandamittel instrumentalisiert worden. Mit 18 Jahren ist sie Jesus begegnet. Und sie hat angefangen, Jesus nachzufolgen. Und sie wurde Christ. Sie hat gesagt, sie sagt heute, Gott half mir, vergeben zu lernen, die schwierigste Lektion von allen. Es geschah nicht an einem Tag und es war nicht leicht. Ja, das glaube ich, wenn man mit Napalm bombardiert wird, ist es nicht leicht, diesen Hass loszuwerden. Aber ich habe es schließlich verstanden. Vergebung machte mich frei von Hass. Ich habe immer noch viele Narben an meinem Körper und an den meisten Tagen schwere Schmerzen. Aber mein Herz ist gereinigt. Jesus verändert Menschen und nur er kann das, sagt Kim Fook. Keine Operation, keine Medizin, kein Doktor kann dabei helfen, mein Herz zu heilen. Das Einzige, was das schaffen kann, ist das Wunder, dass Gott mich liebt. So verändert Gott Menschen. Und wenn er das bei Kim Fook machen kann, dann kann er das bei jedem von uns machen. Das ist seine Art, mit dem Leid umzugehen. Und eines Tages ist er dann fertig mit seinem Projekt. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Der Autor betritt die Bühne und das Stück ist zu Ende. Die Weltgeschichte hat dann ein Ende. Und da wird das Böse dann endgültig bestraft und verurteilt. Alle Tränen werden abgewischt. So verspricht es uns die Offenbarung in Kapitel 21. Dass Gott dann so nah ist bei jedem von uns, dass er selbst unsere Tränen abwischt. Eines Tages wird das passieren, dass er, wir kommen mit Tränen an, übrigens folgt aus dem Vers. Aber eines Tages ist er fertig mit seinem Projekt und wischt alle Tränen ab, tröstet jeden, der angefangen hat, Jesus zu vertrauen. Und das ist der große Bogen, ganz schnell, viel zu schnell. Können wir dann nach dem Gottesdienst noch gern viel länger darüber reden. Nur ich frage mich halt, ja, wie passe ich da mit meiner Geschichte in diese große Geschichte hinein? Wo passe ich da rein mit meinen eigenen Leiden? Wohin mit meinen Tränen? Nicht dann, irgendwann, wenn alles wieder gut wird, sondern jetzt, wo ich vielleicht gar nicht offen bin oder gar keine philosophischen Gedanken verdauen kann. Jetzt. Bin ich für Gott nur irgendwie so eine ferne Ameise, weil er so eine große, große Geschichte hat mit der ganzen Menschheit? Was ist mit mir jetzt? Bin mir sicher, dass ich Gott nicht egal bin. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch ins Johannesevangelium schauen, in Kapitel 11. Es ist ein Bericht darüber, wie Menschen leiden und wie Gott mit persönlichem Leid umgeht. Johannesevangelium Kapitel 11, da sehen wir, wie Jesus auf persönliches Leid reagiert, wie er mit meinen Tränen umgeht. Diese berühmte Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. Und ich bin mir sicher, er wirbt da um unser Vertrauen in dieser Situation. Also, ich sehe uns alle, mich und euch, in dieser Situation, wo Lazarus schon gestorben ist, aber noch nicht wieder auferweckt worden ist. In der Zeit der Tränen. Und jetzt lese ich ein paar Sätze aus diesem Bericht vor. Ich lese aus der Neues Leben-Übersetzung, wenn du das auf deiner Bibel startest und da mitlesen möchtest. Johannes 11, Abvers 1. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er: Lazarus Krankheit wird nicht zum Tode führen, sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Das ist die Ausgangssituation und hier sehen wir eben am Anfang, Gott liebt uns, auch wenn wir leiden. Wer war denn der Lazarus? Wie wird er denn vor allem beschrieben? Hier in diesen Worten wird er beschrieben als ein Mensch, den Gott liebt. Das wird sehr stark betont. Jesus liebt ihn. In Vers 3 steht es. In Vers 5 wieder. Jesus nennt ihn seinen Freund. In Vers 11. Sein Freund Lazarus wurde krank. Und die Schwestern wenden sich an Jesus, eh klar, Jesus kann helfen. Sie wenden sich an Jesus und sagen in Vers 3, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Aber Jesus erhört das Gebet nicht. Er liebt Lazarus. Das kommt deutlich raus aus dem Text. Er weiß genau, was da los ist. Das kann man in den Versen 11 bis 14 noch lesen, dass er genau weiß, wie es Lazarus geht, wie krank er wirklich ist, dass er stirbt. Er liebt ihn, er weiß, was los ist und trotzdem tut er nichts. Ganz bewusst, bis Lazarus stirbt. Vers 6, als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Er wartet, bis Lazarus stirbt. Warum? Warum macht er das? Ja, wenn man da jetzt in Johannes 11 nachliest, dann sieht man in Vers 4 und Vers 15, dass er noch einen größeren Plan hat, dass er andere Ziele hat. Und das ist eben dieser größere Rahmen, dieses Herzgesundheitsprojekt durch Vertrauen auf Jesus, das da in diese persönliche Geschichte hineinspielt. Aber hier an der Stelle ist das Ergebnis von diesem größeren Rahmen: Lazarus stirbt. Er erhört das Gebet nicht. Und ihr kennt es vielleicht auch. Wir haben das in unserer Gemeinde in Oberösterreich mit einem jungen Mann erlebt, der psychisch krank war und der sich letztlich umgebracht hat. Wie oft haben wir für ihn gebetet? Wie oft wir haben den Herrn angefleht um Heilung? Und wir haben das auch erlebt zu anderen Gelegenheiten, dass Gott heilt. Aber hier nicht bei diesem jungen Mann. Dem ist es immer schlechter gegangen, bis er sich letztlich umgebracht hat. Er hat alles zugelassen. Gott hat das alles zugelassen, obwohl er uns liebt. Und was wir da eben sehen in Johannes 11, da am Anfang, Ausgangssituation ist, Gott liebt uns, auch wenn wir leiden. Wenn wir leiden, bedeutet das nicht, dass Gott uns nicht mehr liebt. Und eine natürliche Reaktion davon ist, mit dem Leid zu Gott zu gehen. Deswegen, weil Gott dich liebt, auch wenn du leidest, geh mit deinem Leid zu Gott. Was machen die Schwestern da? Die gehen mit ihren Fragen und ihrer Trauer und ihrer Verzweiflung und ihren Tränen zu Jesus. Sie gehen zu Gott mit ihrem Leid. Und das ist gut, das ist richtig, das ist angemessen, wie sie da reagieren. Die erste Schwester Martha sagt zum Herrn in Vers 21, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das schwingt alles mit. Warum warst du nicht da? Warum hast du nichts gemacht? Und die zweite Schwester, die Maria, die sagt genau dasselbe in Vers 32. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Die Leute, die das beobachtet haben, die fragen sich, war Jesus zu schwach? Hat er nichts machen können? Am Blinden hat er schon mal geheilt? Hat er dem nicht auch helfen können? Der war ja sogar sein Freund. Das fragen sich die Leute, die zuschauen in Vers 37. Die fragen sich, liebt er uns nicht? Und es ist gut und richtig, mit diesen ganzen Fragen zu Jesus zu gehen. Sie alles Jesus hinzuschmeißen. Gott hält das aus. Und wie reagiert jetzt Jesus auf diese Fragen? Da in der Situation reagiert er ganz mit einer ganz irre, außergewöhnlichen Behauptung. Erstaunlich, wie er sagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Er behauptet da in Vers 25 und 26, Martha sagt zu ihm, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und der sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und sie sagt, ja, am Ende der Zeit, da werden ja alle auferstehen. Und er sagt, ich bin, das sagt er dann als Antwort in Vers 25 und 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Das ist schon eine irre, erstaunliche Behauptung von Jesus. Er behauptet da, dass er die Lösung ist für unser Leid, für den Tod von dem jungen Mann, von dem ich gerade erzählt habe, für jeden Tod. Jesus ist Gott und Gott ist die Quelle des Lebens. Und wir sind mit diesem ewigen Leben verbunden, wenn wir Jesus vertrauen. Wenn wir Jesus vertrauen, dann schenkt er uns jetzt schon das ewige Leben. Jetzt schon. Ewig, das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt, fängt es an, das ewige Leben. Und ewig heißt, es hört nicht auf. Es ist ein ewiges Leben. Ab dem Zeitpunkt, wo er dein Herr ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Und um das zu beweisen, weckt er dann später in diesem Bericht Lazarus vom Tod auf. Und um das zu beweisen, steht er selbst am Ostersonntag im Jahr 30 nach Christus vom Tod auf. Das ist eine Tatsache, für die gibt es historische Belege. Gestern bei unserem Seminartag haben wir die ein bisschen durchbesprochen und ihr könnt jemanden finden, der dabei war und den fragen, was das für Gründe sind. Dass das wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist. Er hat es bewiesen, dass er den Tod besiegt und er bietet jedem Menschen ewiges Leben an. Ewiges Leben bietet er uns allen an. Es kommt ein Tag, an dem die Weltgeschichte zu Ende ist. Jesus wird wiederkommen, er wird die Toten auferwecken. Das bedeutet, dass er auch diesen jungen Mann, von dem ich euch erzählt habe, auferwecken wird. Und dieser junge Mann wird für immer in Gottes Liebe leben. Und auch jetzt gerade geht es ihm gut. Ich sage das, weil ich weiß, dass er sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat. Das hat man in seinem Leben gesehen. Er hat Jesus vertraut. Er hat sich bemüht, mit Jesus zu leben. Er hat sich zum Beispiel bei einem Familienmitglied noch entschuldigt, das er jahrelang falsch behandelt hat. Er hat sich, um seinen Glauben an Jesus auszudrücken, hat er sich noch bewusst taufen lassen. Auch in dem letzten Jahr, wo es so schwer war für ihn, da hat er sich nach Gemeinschaft mit anderen Gläubigen gesehnt. Das ist alles ein Ausdruck dafür, dass Jesus sein Herr war, dass er ihm vertraut hat. Durch seine Krankheit hat er die Welt immer verzerrter wahrgenommen. Er hat sie nicht mehr so wahrnehmen können, wie sie wirklich war. Aber auch diese Krankheit trennt nicht von der Liebe Gottes. In Römer 8, 38 bis 39 steht, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann, wenn wir durch unser Vertrauen mit Jesus, mit Gott verbunden sind. Auch so eine Krankheit nicht. Und ich hoffe sehr, dass wir alle hier Jesus so vertrauen und ewig leben. Und wir werden eines Tages diesen jungen Mann wiedersehen. An dem Tag, an dem er auferweckt wird und wir mit ihm, wenn wir Jesus vertrauen. Aber wir sind ja noch nicht an dem Tag angekommen, wo die Auferstehung der Toten passiert. Oder jetzt im Moment leben wir halt so, wie Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, dass unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Deswegen sitzen wir da mit Brillen und Plompen und Krankheiten und Trauer und Tränen. Der äußere Mensch wird aufgerieben, sagt die Bibel. Jetzt sind wir noch nicht angelangt an dieser Zeit, wo Gott alle Tränen trocknet. Was ist in dieser Zeit dazwischen? In dieser Zeit dazwischen weint Jesus und er gibt Hoffnung. Das ist diese Zeit jetzt in unserer Geschichte in Johannes 11 zwischen dem Tod von Lazarus und der Auferweckung von Lazarus. Das ist die Zeit der Tränen und der Hoffnung. Jesus sieht unsere Tränen. Vers 33, da steht: Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Gott ist unser Leid nicht egal. Es ist ihm nicht egal, wenn er unsere Tränen sieht, unsere Schreie hört. Es macht ihn zornig und es tut ihm weh. Und wie er dann am Grab steht, da lesen wir einen der bemerkenswertesten Sätze, die, glaube ich, jemals geschrieben wurden über Gott. Einer der wichtigsten Sätze für mich persönlich. Ganz kurz. Da steht in Johannes 11,35, Jesus weinte. Jesus weinte. Gott selbst weint, wenn er unsere Tränen sieht. Oh, das ist für mich enorm wichtig. Der Gott der Bibel, der kennt mein Leid nicht nur so von außen durchs Fernrohr wie ein Kameramann. Der Gott der Bibel, der kennt mein Leid von innen. Der weiß, wie sich das anfühlt. Und der weint mit mir. Das ist für mich enorm wichtig, auch wenn er Leid zulässt. Auch wenn er Ziele hat, die wir nicht im Detail kennen oder verstehen, wo wir auch nicht wissen, was er jetzt als nächsten Schritt vorhat. Auch wenn er uns durch Leid zur Herrlichkeit führt. Wie wir es gestern im 1. Petrusbrief gesehen haben, die ganze Zeit. Auch wenn er schon weiß, was er gleich als nächstes machen wird. Das Leid ist trotzdem da und es tut weh. Das Böse ist sehr böse. Das Leid ist real. Ich verstehe das nicht. Es ist echt. Es ist tief. Es ist so tief, dass Gott selbst weint. Jesus weinte. Gott leidet mit uns. Jesus sieht unser Leid und unsere Tränen und er leidet mit uns. Er ist nahe und er weiß, wie wir uns fühlen. Obwohl er weiß, was er tun wird, weint er. Das Leid ist echt, der Schmerz ist wirklich tief, die Tränen, die sind richtig und gut. Jesus weint und wir weinen auch. Aber wir weinen eben auch mit Hoffnung. Wir weinen nicht als Menschen, die überhaupt keine Hoffnung haben. Wir haben ja dieses Versprechen von Jesus. dass eines Tages wir ewig leben werden. Wir haben dieses Versprechen, wir haben echte Hoffnung. Wir sind traurig, aber durch unsere Tränen blitzt schon das Licht eines neuen Tages auf. Es ist dunkel, aber am Horizont ist schon ein Silberstreifen. Die Hoffnung, die Jesus gibt, durch sein Versprechen. Wir haben Hoffnung. Jesus ist unsere lebendige Hoffnung. Er ist wirklich auferstanden. Das ist wirklich wahr. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Keine unbegründete, sondern eine begründete Hoffnung. Und er ist die Auferstehung und das Leben. Jesus arbeitet in uns. Er ist in uns am Wirken. Er ist da. Gott hilft uns, ihm zu vertrauen im Leid. Und das ist das, was er, glaube ich, von uns möchte im Leid, dass wir ihm vertrauen. Das ist natürlich schwierig, das ist das Allerschwierigste, Gott zu vertrauen, wenn es gut geht, wenn alles glatt läuft. Ist nicht so schwer. Aber Gott vertrauen im Leid, das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber Gott ist der Gott, der uns versprochen hat, uns niemals zu verlassen, dass er da ist bei uns. Das sagt er uns zum Beispiel im Hebräerbrief am Anfang in Kapitel 13. Er verlässt uns nicht. Und das ist ein Gott, der sich in der Bibel so vorstellt, als der Vater der Erbarmungen, der Gott allen Trostes. Der Vater der Erbarmungen, der Gott allen Trostes, steht in 2. Korinther 1, Vers 13. Und ich möchte euch nur erzählen, wie ich das in meinem Leben erfahren habe. Vielleicht hilft euch das. Also ich habe das in meiner allerdunkelsten Stunde, die ich bis jetzt erlebt habe, habe ich das gemerkt, dass Gott da ist. Da war Jesus da, hat mich nicht im Stich gelassen. Ich habe gewusst, dass er mich versteht. Ich habe gewusst, dass er mit mir weint. Ich habe auch gewusst, dass ich eine lange Zeit vor mir habe, wo es schwierig sein wird. Eine längere Zeit des Leidens. Aber Jesus hat mich letztlich durchgetragen. Und ich kann euch das nicht sagen, was genau das war. Vielleicht würde euch das interessieren, aber ich bin nicht der einzig Beteiligte. Deswegen habe ich da keine Freiheit. Aber es war schlimmer wie alles andere, was ich sonst erlebt habe. Mein bester Freund hat sich umgebracht in der Schule zum Beispiel. Das war furchtbar. Von dem ich jetzt rede, war noch viel, viel schlimmer. Also was hat Jesus getan, um mich da durchzutragen? Das Erste, was mir geholfen hat, Gott alles sagen. Ich habe Gott alles sagen können, was in mir los ist. Ehrlich, ungefiltert, ohne Zurückhaltung. Gott hält das aus, der haltet das aus, wenn man mit ihm über ihn schimpft. Wenn man wegrennt und über ihn schimpft, dann macht es bitter. Aber wenn man zu ihm hinrennt und mit ihm schimpft, das haltet er aus. Der Prophet Jeremia im Alten Testament, der hat mal zu ihm gesagt, du lässt mich im Stich wie eine Quelle, die vertrocknet. Verflucht soll der Tag sein, an dem ich geboren wurde. Hey, wenn so ein alttestamentlicher Prophet, ein Schriftprophet, so mit Gott reden kann, dann kann ich das auch. Dann haltet Gott das wirklich aus. Und das hat mir sehr geholfen, Gott alles zu sagen, was in mir so vor sich geht. Und zu wissen, dass er das aushaltet. Zweitens, wie er mir geholfen hat, er hat mir Freunde geschenkt, die mich nicht behandelt haben. Die haben mich nicht behandelt, beseelsorgt, beratschlagt oder mir 20 Bibelverse links und rechts um die Ohren kaut. Das hat mir so geholfen, die waren einfach da für mich. Die waren da, die haben für mich gekocht, wir haben zusammen gegessen, unsere Tränen sind in die Suppe getropft. Sie waren einfach da. Oh, das hat mir so geholfen, dass der Herr mir solche Freunde gegeben hat. Die sind seit Jahren, Jahrzehnten da für mich. Wenn es schwierig ist, sind die da. Ich hoffe, dass wir solche Menschen werden. Wir. Dass wir Menschen werden, wo man sich gefahrlos ausweinen kann. Wo nicht als nächstes kommt, ja, geht's dir eh schon wieder gut. Wo man einfach mal da ist. Und du denkst dir vielleicht, ja, aber das kann ich nicht, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, richtig. Das weiß niemand. Sei einfach da und sag nichts. Ich habe mir vorgenommen, in unserer Gemeinde, wenn ich erfahre, dass wer stirbt, dann besuche ich die Familie. Aber ich weiß da auch nie, was ich sagen soll. Ich fahre da einfach hin und ich rufe vorher an, ich möchte gern besuchen, mit dir beten. Und dann gehe ich einfach hin und Das kann dann 5 Minuten dauern, das weiß man nicht, wie lange das dauert, 5 Minuten oder 2 Stunden, und du bist einfach da. Du hörst zu, du betest still, du sagst, darf ich für dich beten, und betest um Trost und Nähe vom Herrn. Und dann gehst du wieder. Viele Menschen sind da sehr dankbar dafür. Ich glaube, wir sind aufgerufen, solche Freunde zu werden, wie ich sie gehabt habe zu der Zeit, wo ich sie wirklich gebraucht habe. Und das Dritte, was Jesus gemacht hat, war, dass er mich an sich erinnert hat, mitten in dem allertiefsten Leid, wo es wirklich die allerdunkelste Stunde war. Da habe ich so eine Ahnung gehabt, dass er da ist bei mir. Aber nicht so als der strahlende König auf dem Thron, der strenge Richter und Herrscher, sondern als, wie er in Offenbarung 5 beschrieben wird, als das Lamm, das steht, als wäre es geschlachtet worden. Einer, der weiß, was Schmerzen sind. So hat er mich an sich erinnert. Und das hat mir geholfen. Und es könnte dir auch helfen, aber bei dir wird es vielleicht ganz anders sein, wie er dir helfen wird. Trotzdem sind viele Dinge gleich, auch bei dir. Gott liebt dich, auch wenn du leidest. Geh mit deinem Leid zu Gott. Vertraue Jesus. Dein Leid ist Jesus nicht egal. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und ich möchte bitten, rede mit Jesus über deine Tränen, über seine Liebe und über dein Leid. Red mit ihm drüber. Bitte ihn, bei dir mit seiner Herztherapie weiterzumachen. Bitte ihn, dich zu einem Menschen zu machen, bei dem er sich gefahrlos ausweinen kann. Rede mit ihm drüber. Ich möchte uns jetzt zum Abschluss noch eine Zeit geben, wo jede und jeder von uns einfach still mit dem Herrn Jesus reden kann, ohne laute Worte zu sagen. Einfach eine Zeit der Stille für jede und für jeden von uns, wo wir mit Jesus reden, ungefähr eine Minute, dass du einfach Zeit hast, innerlich zu reflektieren und vielleicht auch mit ihm jetzt über diese Sachen zu reden, über seine Liebe und dein Leid, dass er bei dir am Wirken ist, dass er dich zu einem Menschen macht, bei dem er sich gefahrlos ausweinen kann. Also nehmen wir uns kurz eine Zeit der Stille. Ich werde dann so nach einer Minute ungefähr mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, was wir da gelesen haben jetzt. Du bist echt so anders, als ein erfundener Gott jemals wäre. Und wir danken dir so sehr, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu erlösen, um uns wieder heimzulieben in die Liebe des Vaters, die Liebe, die zwischen dir und dem Vater und dem Heiligen Geist besteht. Danke, dass du nicht einfach die Welt vor die Hunde gehen lassen hast, sondern dass du selber auf die Welt gekommen bist, um unsere Schuld zu tragen und zu bezahlen und den Tod zu besiegen. Herr, und danke, dass du weißt, wie es jedem Einzelnen von uns, jeder Einzelnen von uns geht. Das Leben ist nicht nur Leiden, aber jeder von uns erlebt es in seinem Leben. Du weißt, was das bedeutet. Dir ist es nicht egal. Du kümmerst dich um uns. Und du bist uns nahe. Herr, hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns, dir alles zu sagen, was uns bewegt. Gib uns Hoffnung, Hoffnung auf das ewige Leben und die Auferstehung der Toten. Hoffnung, die uns durchtragt durch alles. Danke, dass du uns verstehst und uns lieb hast. Amen.